Liebe Gemeinde, die Vorstellung, dass Jesus das Gebot neu gemacht hätte, aufgehoben hätte, die manchmal die Runde macht, stimmt nicht. Das merken wir hier an diesem Text. Wenn Menschen sagen, aber Jesus hat doch ja das Alte Testament eh aufgehoben, dann ist es eigentlich hier ein Beleg dafür, dass es gar nicht so ist. Und ich habe, denke ich, hier einen langen Text gewählt, deswegen möchte ich die drei Teile noch einmal kurz beschreiben. Was ist hier passiert und was hat Jesus weitergegeben? Der erste Teil, Verse 1 bis 8, hier geht es um Regeln zur Reinheit und um die Reinigungsgesetze für einen gläubigen Juden. Und da ist Jesus sehr frontal, er sagt, eure Regeln sind willkürlich erdacht und es sind Lippenbekenntnisse. Ihr seid mit dem Herzen gar nicht dabei. Ihr habt euch euer Leben in Regeln eingeteilt, aber euer Herz ist nicht dabei. Das zweite ist ein Beispiel von 9 bis 13, in dem er beschreibt, was hier auch an Unmenschlichem eigentlich passiert. Und zwar, dass es möglich ist, das Gebot Gottes, hier spricht er das vierte Gebot an, dass wir die Eltern ehren sollen, aufzuheben mit einer Verpflichtung gegenüber dem Haus Gottes, gegenüber dem Tempel. Also da kann jemand sagen, na, ich gebe doch eh für den Tempel und dann muss er sich nicht mehr um seine Eltern kümmern. Er sagt, ihr seid erfinderisch im Aufstellen menschlicher Regeln und das Bösartige daran ist, dass diese Regeln allein den Zweck haben, dass ihr das Gebot Gottes umgeht, dass ihr drumherum kommt. Und der letzte Teil, wir haben es gerade gehört, keiner soll sich Sorgen machen, dass er beim Essen etwas falsch macht in Bezug auf seine Beziehung zu Gott. Das Essen und das, was wir an Regeln über Fasten oder Speisegebote haben, hat nichts mit der Beziehung zu Gott zu tun. Für Gott ist in keiner Zeit das Essen, das du zu dir nimmst, ein Problem, sagt er hier. Problematisch ist aber, was sich in deinem Herzen abspielt. Vielleicht ein bisschen eine Erklärung zu den Pharisäern, weil sie uns gerade im Markus-Evangelium immer wieder begegnen. Diese Pharisäer sind das Gegenüber für Jesus an vielen Stellen. Und wir lesen hier, und das hat der Samuel schon ganz richtig gesagt, es sind auch Schriftgelehrte dabei, dass sie sogar einen weiten Weg auf sich nehmen, um Jesus zu treffen. Also Jesus ist noch im Norden, im See Genezareth, und sie kommen aus Jerusalem herauf, um mit ihm zu diskutieren. Und ob Pharisäer oder Schriftgelehrte, offensichtlich ist ihre Lebenshaltung so negativ und so auf das Kritische aus, dass sie nur die ungewaschenen Hände der Jünger sehen, als sie auf Jesus treffen. Diese Gruppe, die eigentlich Erweckung will, die eigentlich Neuausrichtung des Volkes Israel will, die eigentlich will, dass alle wieder zu Gott kommen, sie sieht die größte Erweckungsbewegung nicht, die hier passiert, sondern sie sieht die Kleinigkeiten und die Nebensächlichkeiten, könnte man sagen. Das, was um Jesus herum in Gang kommt, die Bewegung, die um ihn herum steht, eine Bewegung, die auch den Geist und die Seele, die unser Herz reinmachen will, entgeht ihnen, weil ihre Augen offen sind für Kleinigkeiten und Nebensächlichkeiten und sie für das Große blind sind. Und deswegen auch immer wieder dieses Gegenüber und diese Negativfolie, die hier für Jesus sozusagen auch gegeben ist. Es hat mal jemand gesagt, die Pharisäer hinterließen nichts als Kritiksucht, während Jesus bekehrte Menschen hinterließ. Die Pharisäer haben Fehler gesammelt. Jesus hat Nachfolger gesammelt. Zu diesem Wort Korban, das ist in der Übersetzung von dir, Samuel, nicht rausgekommen, aus der Genfer hast du, glaube ich, gelesen, aber hier steht ein Wort, das heißt hebräisch Korban und heißt eben, dass man dem Tempel etwas bestimmen darf. Es ist auch nicht nachgeprüft worden, ob ich das dann wirklich gegeben habe, um frei zu sein, dass ich nicht die Verpflichtungen, die ich habe, gegenüber meinen Eltern voll erfüllen muss. Also man stellt sich vor, dass jüdische Eltern ja keine Gesundheits- und Krankenversorgung oder Pensionsversicherung haben, sondern dass sie davon leben, dass ihre Kinder für sie da sind. Es gab kein Sozialsystem, das aufgefangen hat. Es gab keine Sicherung durch ein staatliches Unternehmen. Und dann hat ein Sohn, eine Tochter Geld und will es aber nicht vollends für die Eltern einsetzen. Er braucht nur Korban sagen und damit andeuten, dass es für Gott und für den Tempel bestimmt ist und das befreit ihn von allen Verantwortungen gegenüber den Eltern, um sie zu ernähren. Er kann jetzt sein Geld unbegrenzt auch behalten, denn wann er das gibt, ist ihm überlassen. Und er kann damit arbeiten. Und ob der Tempel dieses Geld wirklich erhalten hat, wissen wir nicht. Und es ist sicher in vielen Fällen sehr unsicher gewesen. Die Führer, die diese Regel eingeführt haben, die das Gesetz oder dieses Gebot gemacht haben, haben natürlich wollen, dass auch der Tempel und dass auch das Haus Gottes versorgt ist. Sie wollten Menschen von Gewissensbissen befreien, wenn sie in den Tempel gegeben haben, wo sie auch vielleicht ihre Verwandtschaft versorgen sollten. Trotzdem umgehen Menschen jetzt gerade damit dieses Gebot Gottes, dass wir Vater und Mutter ehren sollen. Und ich habe im Teenie-Kreis letzte Woche darüber geredet, dass das ja nicht heißt, dass wir Kindern jetzt einbläuen, sie müssen brav sein und ihren Eltern gehorchen, sondern dass es eine ganz grundsätzlich soziale Gesetzgebung ist, die bedeutet, dass wir über die Generationen hinweg füreinander da sein müssen. Gott hat die Menschen aufgerufen, die Eltern zu ehren. Er hat sich auch gegen eine Beleidigung und Missachtung der Eltern ausgesprochen. Aber jetzt gibt es hier Menschen, die unter dem Deckmäntelchen der Religion, offensichtlich seit Jahren und Jahrzehnten, Jahrhunderten, dieses Gesetz umgehen und eigentlich damit Gottes Gebot missachten. Und dann ganz zum Schluss diese Frage, was ist unrein? Nicht das, was in den Menschen hineingeht, sondern was aus ihm herauskommt. Auch da klingt noch mit, dass mit diesem Korban ja alte Leute wirklich in den Tod getrieben werden können. Dass das auch etwas mit Morden zu tun hat, wenn ich Menschen die Grundlage entziehe und sie nichts mehr haben und keiner mehr sich um sie kümmert. Worum geht's Jesus? Es geht um die Frage von außen und innen. Die tägliche Herausforderung unseres Lebens, mit dem sich Jesus hier herumschlagen muss, wie wir es im Evangelium hören. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit weg von mir. Begreift ihr nichts, was von außen in den Menschen hineinkommt, kann ihn unrein machen, sondern was aus ihm herauskommt, macht ihn unrein. Wir können Menschen sehr schnell mit Äußerlichkeiten beeindrucken, oder? Der schöne Schein zieht an und das wird weidlich ausgenutzt. Das ist in der Politik, im Lifestyle, in der Mode, in der Kunst, in der Kultur, in der Seitenblicke-Gesellschaft, auch in der Gemeinde. Manche legen sich Masken zu und sind wie schöne, bunte Luftballons, die dann aber durch einen kleinen Stecknadelstich schon wieder zerplatzen könnten. Manche Videos auf irgendwelchen Inseln gemacht sollen ja auch Masken der Rechtschaffenheit entlarvt haben. Deshalb hat Jesus hier so sehr recht. Auf das Herz kommt es an. Was in einem solchen Herzen alles an bösen Gedanken und verborgenen Realitäten schlummern kann, hat Jesus uns aufgezählt. Es ist alles genau beschrieben, was sich hier an Müll in unserem Inneren ansammeln kann. An Müll, der eigentlich das Problem schafft. Unzucht oder sexuelle Verfehlung, Diebstahl, Mord, Ehebruch, Habgier, Bosheit, Hinterlist, Ausschweifung, Neid, Verleumdung, Hochmut, Unvernunft. All dieses Böse kommt von innen und macht den Menschen unrein. Also nicht der äußere Anschein, nicht die Fassade, nicht die Maske, nicht das Sonntagsgesicht ist entscheidend, sondern die innere Haltung. Darauf kommt es an, da finde ich den Menschen, wie er wirklich ist. Es geht um Echtheit und Übereinstimmung meiner inneren Haltungen mit meinem äußeren Handeln. Und dass Jesus mit dieser Aufforderung und diesen Hinweisen auf alles andere als Gegenliebe gestoßen ist, ist nur zu verständlich. Er reißt uns die Maske vom Gesicht. Er konfrontiert uns mit eigenen Fehlern und Schwächen, mit dem, was in unserem Herzen schlummert. Das kann auch wehtun und das ist nicht nur ernüchternd. Aber es ist auch heilsam. Es hilft uns, der Wahrheit ins Gesicht zu schauen. Es hilft uns, Schritte zu unternehmen in die richtige Richtung. Nicht, dass wir uns noch mehr anstrengen müssten, dass wir noch mehr einen Anlauf nehmen müssten, um den Anschein des anständigen Lebens zu wahren, sondern dass wir es verstehen, dass wir bei uns bleiben dürfen. Dass wir ehrlich werden dürfen und echt. Jetzt könnte man fragen, ob Jesus nicht ein sehr negatives Menschenbild hat. Ist sein Bild vom Menschen nicht grundsätzlich negativ, wenn er hier so spricht? Ist er möglicherweise einer, der dem Menschen nicht zutraut, gut sein zu können? Und eigentlich muss man sagen, dass das Bild vom Menschen nicht nur bei Jesus, sondern auch bei anderen, die uns vielleicht von Bedeutung sind, bei Paulus, sogar bei Martin Luther, auch sehr nüchtern ist. Sehr nüchtern, indem, dass sie alle wissen, dass das Herz der Ausgangspunkt zum Guten oder zum Bösen ist. Dass jeder verantwortlich ist für sein Handeln. Und dass der Mensch nicht böse wird durch seine Umwelt, durch die Umgebung, die er hat, durch die Menschen um ihn herum, sondern dass es da beginnt, wo sein Herz ist. Ich habe diese Woche einen Film gesehen auf Arte, der eine drastische Darstellung dessen ist, wovon ich rede. Er geht um eine Nonne, die im 18. Jahrhundert ein 16-jähriges Mädchen gezwungen wird, Nonne zu werden. Und der Film heißt auch, glaube ich, Die Nonne, ist von 2011, ein französisch-belgischer Film. Und dieses Mädchen, das gegen ihren Willen ins Kloster geschickt wird, leistet Widerstand und wehrt sich und möchte eigentlich da nicht sein. Aber die Widerstände werden gebrochen von der Oberin dieses Klosters und von ihren Helferinnen in aggressiven Aktionen. Und man hat das Gefühl, das hat mit Autoaggression zu tun. Diese Oberin ist eigentlich auch gegen sich selber aggressiv, aber sie lebt es aus, indem sie dieses Mädchen quält bis zum Letzten, bis es endlich befreit wird. Alles unter dem Deckmantel, dass der Glaube Disziplin erfordert, dass man sich einordnen muss, dass Menschen hier gehorchen müssen und dass sie dafür bestraft werden müssen, wenn sie das nicht tun. Jesus hat ein kritisches Menschenbild. Er sagt nicht, dass Menschen von sich aus grundsätzlich gut sind. Und das nimmt er nicht von irgendwoher. Auch in der Bibel, ganz zu Anfang, wenn wir Genesis 8 lesen, die Geschichte rund um die Flut, um die große Flut, da ist das Menschenbild bereits da. Als die Flut vorüber ist und Noah dann auf einem Altar diese Tiere, die reinen Tiere opfert, da sagt die Bibel hier, und der Herr, als er diesen lieblichen Geruch des Opfers roch, sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Das heißt, Gott sagt, die Erde muss nicht dafür büßen, dass der Mensch so böse ist. Ich werde, obwohl ich weiß, dass aus dem Herzen des Menschen Böses kommt, diese Erde nicht mehr dafür bestrafen. Gott ist nicht der Feind des Menschen und Jesus ist kein Menschenhasser, im Gegenteil, aber er sieht den Menschen nüchtern, wie er ist. Und dennoch gilt, dass Gott einen Bund mit ihm schließt, mit uns. Dass Gott diesen Bund immer wieder erneuert. Er hält an seinem Glauben an den Menschen fest. Er schließt einen neuen Bund mit Abraham. Er schließt einen Bund mit Israel, indem er es wieder aus Ägypten zurückholt. Er schickt seine Propheten, um an seine Liebe zu erinnern. Und in Jesus wird Gott selbst Mensch. Und begibt sich in die Niedrigkeit, in diese Zerreißprobe zwischen Gerechtigkeit und Schuld und lässt sich vernichten, müssen wir sagen, um wieder diesen Bund zu bestätigen, um wieder zu bestätigen, dass Gott zu uns steht und uns will, auch wenn wir uns ganz nüchtern als die sehen müssen, die auch Böses aus ihrem Herzen hervorbringen. Gott macht keine Marionetten aus uns, keine Befehlsempfänger, aber er will die Freiheit und die Verantwortlichkeit des Menschen fördern. Er will, dass wir voll unserer Handlungsfähigkeit, dass unsere Handlungsfähigkeit gegeben ist, aber er will auch unsere Verantwortung. Welche Verantwortung beinhaltet die Freiheit? Ich habe selbst die Entscheidung in der Hand zum Guten und zum Bösen. Darum geht es. Mein Ja zu Jesus fördert dieses Gute. Aber ich kann mich auch zum Bösen entscheiden. Es geht um unser Inneres. Dieser ehrliche Blick auf uns selbst ist nicht leicht. Besonders wenn wir ein Missverständnis aufsitzen, nämlich dass wir glauben, dass Gott ein Tyrann ist. Dass wir uns selber anschauen, ist aber wesentlich, dass wir es lernen, sich selber realistisch zu sehen. Das ist der Inbegriff auch menschlicher Weisheit. Wenn diese Fähigkeit zur Innenschau wegbricht, wenn wir die vernachlässigen, dann passieren schnell üble Dinge. Ich habe während des Studiums für diesen Text eine interessante Entdeckung gemacht, in die möchte ich euch hineinnehmen. Ich werde sie gleich vorstellen. Wir wissen ja, dass Jesus in diesem Zusammenhang, auch wenn es um den Sabbat geht, gesagt hat, der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Also Jesus ist der, der sagt, ich kann auch über das Gesetz bestimmen. Die Frage ist, ob wir mit Regeln und Vorschriften und Geboten Gottes denn jetzt so umgehen können, wie Jesus das hier zeigt. Und die Ratlosigkeit, die war schon sehr früh da, als Menschen die Bibel niedergeschrieben haben, als sie abgeschrieben haben, was Jesus gesagt hat. Und bei der Überlieferung der Reden Jesu gibt es zu dieser Frage, wie soll denn jetzt unser Umgang damit sein, gibt es auch eine Stelle, die in nur wenigen Handschriften auftaucht, ein Vers, der deshalb nicht in unseren Bibeln steht, aber der trotzdem zu den Handschriften des Neuen Testaments gehört. Eine aufschlussreiche Stelle, finde ich. Und zwar gehört sie ins Lukas-Evangelium, ins 6. Kapitel. Und sie hilft uns ein bisschen zu verstehen, welche Freiheit Jesus hier eigentlich angesprochen hat. Man findet sie auch in der Stuttgarter Jubiläumsbibel, da ist sie auch in der Erklärung drin, habe ich sie entdeckt, und natürlich auch im Griechischen, also im Nestle Aland heißt das, in dem griechischen Neuen Testament, so wie wir es heute vorliegen haben. Da ist dieser Vers im Apparat angezeigt. Und zwar lesen wir bei Lukas 6 die Geschichte vom Ehrenraufen am Sabbat. Das gehört eben auch in diese Frage, wie Jesus mit dem Gesetz umgeht. Und dann kommt der Vers 5, wo er nochmal sagt, der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Und dann kommt der Vers 6, und den haben wir hier am Bildschirm. Und zwar heißt es, an diesem Tag sah er einen, der am Sabbat arbeitete, und sprach zu ihm, selig bist du Mensch, wenn du weißt, was du tust. Wenn du jedoch nicht weißt, was du tust, bist du verflucht und ein Gesetzesübertreter. Das ist eine Stelle, die findet sich in einigen Handschriften, aber offensichtlich nicht in der Mehrheit. Und deswegen ist sie so nicht in unseren Neuen Testamenten drin. Aber sie gehört hier zu dem Befund, was aus den Schriften da ist. Der Menschensohn ist Herr über den Sabbat, lässt sich ja leicht missverstehen. Heißt das, wer sich zu Jesus bekennt, kann sich über alle Regeln hinwegsetzen? Also was jahrhundertelang galt, ist für uns nicht mehr bindend. Und Jesus hat ja seine Freiheit dann sogar mit dem König David begründet. Der geht mit seiner Söldnertruppe da in die Stiftshütte und dann nimmt er die Schaubrote der Priester und sie essen davon. Und das ist dann die Begründung Jesu dafür, dass der Menschensohn hier auch Freiheit hat über den Sabbat. Ich glaube nicht, dass Jesus Ja sagt zu seinem Wild-West-Verständnis, wie das damals war. Man muss wissen, diese Söldnertruppe, mit der David unterwegs war, die hat sich einiges andere auch geleistet, was wir heute verurteilen müssen. Also wer den neuen Glauben nur als Befreiung von alten Verpflichtungen ansieht, ist eigentlich auf dem Holzweg. Und das sagt Jesus ja auch. Wer das Gesetz nicht hält, ist ein Gesetzesbrecher. Aber er sagt hier, wer das Gesetz bricht, weil er weiß, dass er in dem Fall dem Willen des lebendigen Gottes zum Recht verhilft, der ist selig gepriesen. Das ist die Spannung, die in diesem Vers steckt, und deswegen ist es wahrscheinlich so schwierig gewesen, ihn in anderen Handschriften auch wiederzufinden oder dass er aufgenommen wurde. Es gibt Situationen, in denen der Buchstabe tötet. Und wenn jemand diese Situationen sozusagen erkennt und damit umgeht, dann ist er selig oder gepriesen oder er ist gerettet, heißt es hier, also Makarios. Also wenn Menschen sich in Glaubensdingen an allerhand Gesetze und Vorschriften klammern und wenn dahinter Verbote und Tabus stehen, die gar nichts mit dem Willen Gottes zu tun haben. Wenn Menschen sich verbissen an den Buchstaben halten, aber erschreckend wenig Zugang zur Barmherzigkeit und zum großen Herzen Gottes haben. Wenn Menschen von Gnade reden, aber es ist in ihrer Nähe kaum etwas zu spüren von Gnade. Stattdessen gibt es etwas Erbarmungsloses und Enges, mit dem sie sich und anderen die Luft nehmen. Das ist so eine Frage. Hast du dich schon mal gefragt, ob die Menschen um dich herum genug Luft zum Atmen haben? Ich finde, gerade wenn wir in Leitungsaufgaben stehen, ist es immer eine Frage wert, wie ich auf mein Umfeld wirke. Wie geht es Menschen in meiner Nähe? Was sagen sie selbst dazu? Glaubenssysteme, die auf Vorschriften und Tabus bauen, die sich vor allen Dingen durch Vorschriften und Gesetze selbst erhalten. Glaubenssysteme, in denen eher der Buchstabe der Bibel umgesetzt wird, als dass die Bibel in ihrem grundsätzlichen Anliegen verstanden und ausgelegt wird. Solche Glaubenssysteme bieten immer auch Platz für tyrannisches Verhalten, für selbsternannte Autoritäten. Dass Menschen wie Tyrannen eine Gemeinde bestimmen, indem sie scheinbar diese wesentlichen Glaubenssätze selbst definieren und dann auch ihre Einhaltung überwachen. In solchen Situationen entsteht ein Hang zur Kontrolle, der oft nicht leicht zu durchschauen ist. Warum? Weil diese Menschen sich oft sehr demütig geben, sehr bescheiden. Aber ihre Herzen sind oft klein und eigentlich geht es um Kontrolle. Sie halten, würde ich sagen, den großen Gott nicht aus. Deswegen pochen sie auf diese kleinen Gesetze und Vorschriften. Und bei Jesus war das so, dass er bei den Pharisäern draufgekommen ist, wie es bei ihnen ist. Menschen, die einen riesen Anspruch hatten. Und manchmal nervt das eigentlich, wenn er sich mit ihnen so abgibt. Ja, ich habe den Eindruck, das ist von schon ziemlich viel, was er mit ihnen sich abgibt. Obwohl er weiß, wie kleinlich sie sind. Warum ist er ihnen nicht aus dem Weg gegangen? Warum hat er sie nicht weiträumig umkreist und hat ganz andere Sachen gemacht? Ich habe den Eindruck, dass es deswegen ist, weil es keinen Glauben gibt ohne diese Pharisäer. Immer sind irgendwo andere, die uns mit erhobenen Zeigefinger hinterfragen. Immer gibt es andere, die uns, ohne sich bei uns auszukennen, auch ein schlechtes Gewissen machen wollen. Was ist heute zu tun, wenn die Situation pharisäisch wird? Ich glaube, dass wir vor allen Dingen immer wieder klar und eindeutig die Liebe und die Barmherzigkeit und das weite Herz Gottes vertreten dürfen. So hat Jesus das auch gemacht. Er hat das weite Herz Gottes vertreten. Das ist manchmal nicht einfach, dass ich die Barmherzigkeit Gottes vertrete, dass ich dabei aber selbst nicht unklar werde und nicht zu großzügig werde. Aber der Weg lohnt sich. Es ist ein wichtiger Akt des geistlichen Erwachsenwerdens, glaube ich. Wenn wir immer von Jüngerschaft reden, dann gehört es dazu, dass Jüngerschaft auch diesen Weg hin zu einer eigenständigen Haltung geht, in der ich Verantwortung übernehme, in der ich jedes Gebot und jede Regel ins Licht Gottes stelle, in das Licht der Liebe und Barmherzigkeit, in das Licht der Liebe Gottes, in der dann auch Regeln und Gebote entweder sich entlarven oder bedeutend werden. Warum sind diese ausgesprochenen oder auch unausgesprochenen Vorwürfe meiner Pharisäer in mir so wirksam? Warum kommt in mir selber dieses Fragen hoch? Weil das etwas in unserer Seele anspricht, glaube ich. Weil dieser Pharisäer in uns selbst angesprochen wird. Wenn Menschen auf die Einhaltung von Regeln unter allen Umständen pochen, dann lassen sie bei aller Abwehr etwas in uns anklingen. Auch in uns steckt diese traumhafte Vorstellung, dass wir nur Regeln befolgen müssen und dann werden wir glücklich sein und geliebt und gerettet. Aber das ist eine Illusion. Nur Regeln befolgen und dann zu hoffen, dass man glücklich ist und geliebt und gerettet, das treibt uns Jesus ja aus. Gesetze zu erfüllen ist das Gegenteil von Leben. Es ist Reagieren statt Handeln. Geliebt werden sieht anders aus. Gesetze zu erfüllen, ist noch nicht die Beziehung, die unser Leben eigentlich braucht. Und manchmal ist es so, als ob wir uns kindlich dumm stellen, anstatt die eigene Klugheit zu nutzen, als ob wir lieber Kreuzworträtselkästchen ausfüllen, als selber zu schreiben, was wir uns wünschen, was wir denken, was wir wollen. Gott möchte, dass wir in seiner Nachfolge zu erwachsenen Menschen werden. Und da muss ich eben nicht auf Pharisäer hören und aber auch nicht auf Freiheitsprediger, die das ohne irgendeinen Rückhalt tun, sondern ich darf auf Jesus hören. Ich darf auf Jesus hören. Es geht um die Beziehung zu ihm. Es geht darum, dass wir aus dem Herzen heraus die richtigen Entscheidungen treffen. Liebe Gemeinde, was nehmen wir mit? Was sollen wir wissen? Gesetze sind wichtig, wenn sie unmittelbar Gottes Willen weitergeben. Jesus stellt hier das vierte Gebot heraus. Er sagt, natürlich geht es darum, Vater und Mutter zu ehren, unsere Familie zu versorgen. Abzulehnen sind Regeln, hinter denen wir uns wie Masken der Rechtschaffenheit verstecken können. Abzulehnen sind diese Zäune, die wir um das Gebot herum bauen. Und das war eben die Tendenz, dass Menschen Zäune herumbauen, damit sie bloß nicht gegen das Gebot verstoßen. Damit werden wir abgelenkt vom Eigentlichen. Und im Ernstfall spielt eine Rolle, wo unser Herz ist, nicht was wir aus den Vorschriften gemacht haben. Jesus will, dass wir unsere Freiheit zum Guten einsetzen. Was sollen wir tun? Ich glaube, dass wir uns bei nächster Gelegenheit mal fragen dürfen, welche Regeln, die mir wichtig sind, tatsächlich lebensfördernd sind. Was habe ich für Regeln oder Tabus oder Gebote und sind sie wirklich lebensfördernd für mich und für andere? Oder kann ich sie auch loswerden? Wir dürfen auch den Pharisäer, der in uns ist, einmal umarmen und sagen, die Liebe Gottes gilt auch dir. Und die Frage ist dann auch trotzdem, wo ist unser Herz am empfänglichsten für das Böse? Wenn wir diese Liste, die Jesus hier verwendet, aufzählen, wo bin ich denn gefährdet? Was ist mein Stolperstein? Was ist mein Fallstrick, über den ich selber doch auch immer wieder stolpere? Komm zu Jesus, lass dir von ihm sagen, dass du die Masken, die dich im besten Licht erscheinen lassen sollen, nicht brauchst. Bei ihm brauchst du keine Maske. Genieß die Freiheit, nicht schuldig zu werden, wenn du religiöse Regeln, die dich bisher geprägt haben, nicht mehr einhältst. Genieß diese Freiheit und freu dich, dass du in Absprache mit Jesus auch die schwierigsten Entscheidungen treffen kannst. Er ist dabei und ihm soll unser Herz gehören. Amen.